Willkommen zum GuideCom Tech Talk. Heute direkt vor der GuideCom Haustür in Münster. Mein heutiger Gast allerdings nicht aus Münster, sondern frisch aus Hamburg. JP von der Finanzinformatik. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich würde sagen, fangen wir einfach damit an. Erzähl ein wenig von dir. Wer bist du? Was machst du?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also, ich bin JP. Ich bin jetzt schon seit, lass mich zählen, 6 Jahren in der Sparkassenfinanzgruppe unterwegs. Ich habe bin groß geworden im Sparkassen Innovation Hub. Da habe ich 5,5 Jahre gearbeitet in Hamburg und durfte Innovationsthemen von Anfang bis Ende begleiten und die Gruppe aus einer sehr spannenden Perspektive kennenlernen. Und habe mich dann entschieden, eins der spannendsten Themen, das mich begleitet hat, und zwar das Thema KI, noch ein bisschen tiefer mit zu begleiten und mit zu gestalten. Deswegen bin ich jetzt seit 4 Monaten in der Finanzinformatik als Abteilungsleiter für den SKI-Piloten unterwegs, unsere zentrale Lösung für die Sparkassen und Verbundpartner. Und darf dort ganz viel mitgestalten und eine ganz spannende Reise gerade mit begleiten.
Gestaltest du dann nur quasi den SKI, was heißt nur, Riesenaufgabe, nur den SKI-Piloten für die Sparkassen oder bist du auch intern dafür zuständig, wie ihr mit KI arbeitet und das da so ein bisschen einzuführen?
Also ich habe schon den Fokus darauf, den SKI-Piloten weiterzuentwickeln. Der ist jetzt seit einem Jahr in der Fläche im Einsatz. Jeder Arbeitsplatz, der möchte in der Gruppe, darf den einsetzen. Und da ist ganz, ganz viel zu tun, ganz viel mit zu gestalten, was Funktionen angeht. Ganz viele Leute müssen erstmal abgeholt werden. Worum geht's hier eigentlich? Was kann ich damit machen? Das heißt, das füllt meinen Arbeitstag schon gut aus. Gleichzeitig haben wir natürlich viele weitere KI-Themen. Du musst die KI-Adoption vorantreiben. Du musst sortieren, wie kommen eigentlich Ideen von einem Ideenstatus bis zur Umsetzung. Das sind viele Themen, die uns dann noch beschäftigen. Und da gibt's viele andere Kollegen, den Thorsten Bamber, der den SKI-Piloten auch gestartet hat, treibt da maßgeblich die KI-Strategie auch voran. Von daher, kommen die Themen an mir vorbei, aber den absoluten Fokus habe ich auf den SKI-Piloten.
Alles klar. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber wir werden gleich noch ein bisschen mehr über das Thema KI reden. Bevor wir da tiefer einsteigen, habe ich dir noch 5 Schnellfeuerfragen mitgebracht, damit die Zuhörer dich auch so ein bisschen über deinen Jobtitel hinaus ein wenig kennenlernen. Ich schieße einfach direkt los. Als Hamburger muss ich dich fragen, HSV oder St. Pauli?
Nichts von beiden, weil ich kein Fußballfan bin.
Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Das erste Programm, das du morgens am Laptop startest,
ist Outlook.
Kann ich nachvollziehen, ist bei mir genauso. Langschläfer oder Frühaufsteher?
Das ist tages- und kalenderabhängig tatsächlich.
Wenn du es dir aussuchen könntest.
Dann auf jeden Fall Langschläfer.
Kommst du überhaupt noch dahin, lange zu schlafen? Weil ich habe das jedes Mal auch am Wochenende, dass ich denke, okay, morgens stehst du um 6:30 auf, man ist am Wochenende einfach wach. Also klappt das mit dem Langschlafen bei dir noch?
Ja, ich habe mich daran gewöhnt. Unter der Woche ist quasi Rambazamba und da habe ich auch Tage, wo ich mal um 5 aufstehe, um sozusagen zum Standort zu reisen. Aber am Wochenende hat sich mein Körper daran gewöhnt, dass ab Freitag gehe ich quasi in den Wochenendmodus und kann auch lange aufschlafen.
Ich beneide dich ein bisschen, aber schön. Dann die beste Art, nach einem stressigen Arbeitstag zu entspannen?
Sich mit Freunden zu treffen und sich auszutauschen, was im Leben so passiert.
100% Zustimmung. Und dann, jetzt nähern wir uns dem Thema schon ein bisschen, dein Lieblings-KI-Tool?
Ich muss tatsächlich sagen, neben dem SKI-Piloten in Eigenwerbung natürlich, ist ChatGPT bei mir wirklich die unangefochtene Nummer 1.
Wozu, wenn du das überhaupt einengen kannst, wozu nutzt du das primär? Also wahrscheinlich nicht zur Bildgenerierung, sondern schon eher zu Texten. Hast du da einen Use Case, wo du sagst, da hilft es mir besonders?
Oh, ich habe extrem viele Use Cases. Ich bin gerade noch sehr beflügelt aus meinem Urlaub tatsächlich, weil ich war 3 Wochen in Japan und habe tatsächlich fast den gesamten Trip mit ChatGPT geplant. Und was mich erstaunt hat, ist natürlich ist die Antwortqualität erstmal total gut, dass ich es nachvollziehen kann. Aber mir wurden quasi auch Zeitblöcke gesagt und mir gesagt, mit welchem Bus und welcher Bahn ich fahren muss. Und das hat wirklich geklappt. Und zwar wirklich auf die Viertelstunde genau war der Ablauf so akkurat, dass ich halt nichts mehr machen muss. Da habe ich gedacht, ach krass, das Reisebüro als Mittelsmann sozusagen konnte ich ausgrenzen. Das fand ich total cool. Und ansonsten benutze ich ChatGPT für die Basics, E-Mail-Texte formulieren. Ich benutze es, um Geburtstagskarten zu schreiben. Ich benutze es, um mehr Struktur und Priorisierung reinzubekommen. Und der beste Anwendungsfall ist tatsächlich Coaching. Ich habe in meiner vorherigen Zeit einen sehr, sehr guten Coach gehabt, der mich lange begleitet hat. Und dadurch, dass ich den SAP ja nicht mehr begleite, war die Frage, okay, wie kriege ich dieses Wissen eigentlich der letzten 5 Jahre mit? Und ich habe ihn virtualisiert tatsächlich. Ja. Und jeden Freitag gibt es eine virtuelle AI-Coaching-Session, die sehr, sehr cool ist.
Cool. Also hattest du dann einfach jede Menge Input, die du dem Agenten gegeben hast und den dann trainiert hast, dein Coach zu werden?
Mhm. Das ist eine sehr coole Idee. Also im Grunde genommen, Agent ist es leider noch nicht. Es ist im Grunde genommen einfach nur ein Custom-GPT, den ich gefüttert habe mit ganz viel Text. Und den Text habe ich auch mit ChatGPT gemacht. Ich habe angefangen, dass ich eine ganz, ganz lange Sprachaufnahme gemacht habe, um erstmal zu verstehen, was sind die Themen, die mich begleiten, was sind blinde Flecken, die ich habe und so weiter. Und ich habe in den letzten Jahren immer sehr viele Reflexionsformate gemacht, sowas wie zum Beispiel Clifton Strength oder ein Reese-Profil oder dieses 4-Farben-Profil und so weiter. Und das hat immer wieder Dokumente ausgeschmissen, PDF-Dokumente einfach, die habe ich dann auch noch hochgeladen, habe einen sehr langen Systemprompt eingegeben und mittlerweile ist es so, dass ich dann immer anfange, starte das Custom-GPT, sage, was sind meine 2, 3 Herausforderungen, die ich habe und er kennt mich relativ gut. Und gibt mir dann immer eine sehr spannende Perspektive, wo ich sage, ah, jetzt hast du mich wieder erwischt leider und du hast recht, das müsste ich eigentlich nochmal ändern. Das ist echt gut.
Letzte Frage, bevor ich tiefer ins Thema KI einsteige. Ist das manchmal auch scary, weil du denkst, oh wow, das ist jetzt wirklich eine KI, die kennt mich persönlich so gut. Ich teile sehr viel Persönliches mit der. Also kommt da manchmal so der Gedanke, das ist vielleicht zu viel.
Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Auf gar keinen Fall. Weil ich ein absoluter Enthusiast bin, was Technologien angeht. Ich habe gestern das erste Mal diese Meta Ray-Ban auch angehabt. Also ich bin technologiebegeistert bis zum geht nicht mehr. Und ja, es gab Momente, wo ich selbst gesagt habe, es ist ein bisschen gruselig. Und was passiert mit meinen Daten? Also es gab mal diesen Trend, dass man so Babyfotos hochlädt und dann wird das so generiert. Das sind so Ecken, wo ich sage, schwierig. So. Aber gleichzeitig hilft mir dieses Tool, hilft mir diese Technologie extrem im Alltag, Dinge besser und effizienter zu machen und deswegen nutze ich das und ja, klar, es ist gruselig, dass diese Tools so viel über mich wissen, aber TikTok, Instagram und Co. weiß auch viel über mich, das ist einfach nur just another Tool am Ende.
Das ist ein sehr gutes Argument. Dann habe ich dir jetzt, wie all unseren Gästen, 3 Thesen mitgebracht, über die wir ein bisschen diskutieren. Ich fange einfach direkt mit These 1 an. Die sind bewusst ein bisschen steiler formuliert, damit wir in eine Diskussion kommen. These 1. KI wird über die Zeit eine ähnlich große Disruption für den Arbeitsalltag der Menschen in der Sparkassenfinanzgruppe, aber auch darüber hinaus bedeuten, wie damals das Aufkommen des Internets.
Da bin ich zwiegespalten. Ich würde erstmal sagen, es gab keine Technologie, die so einen großen Hype hat wie künstliche Intelligenz. Und man muss aufpassen, dass man wirklich für sich herausarbeitet, wo sind wirklich die effizienten Hebel, wo es mir hilft. Also zum Beispiel einfache administrative Aufgaben kann man damit sehr, sehr gut machen. Ob es so einen großen Impact hat wie KI, würde ich sagen, jein, kann es, wenn es richtig eingesetzt wird, wenn man wirklich die Anwendungsfälle findet, wo es für mein Unternehmen, für meinen Arbeitsalltag, für mein persönliches Leben passt. Und gleichzeitig beobachte ich so von der Seitenlinie diese ganzen Diskussionen rund um Arbeitsplätze fallen weg und gesellschaftliche Strukturen sind am Zerfallen und so weiter. Ich komme gerade von der Messe aus Köln, wo genau solche Themen auch diskutiert worden sind. Und ich sehe das immer sehr, sehr zwiegespalten. Wenn man es richtig einsetzt, wenn man es nachhaltig einsetzt, glaube ich, kann es einen unglaublich großen Impact haben. Ob so groß ist wie das Internet an sich, das weiß ich noch nicht. Da brauche ich noch stärkere Indizien und Beweise dafür, dass es wirklich in so eine Richtung geht.
Gedanke hinter der These war ein bisschen, dass sich durch das Internet super viele Rollenprofile geändert haben, dass einfach neue Fähigkeiten vonnöten waren, dass der Arbeitsalltag der Menschen sich geändert hat, weil alles viel schneller ging, weil viel mehr Austausch da war, weil einem viel mehr abgenommen wurde. Wenn man das so beschreibt, klingt das ja schon sehr nach dem, was KI auch schon tut, aber wahrscheinlich zukünftig noch mehr tun wird. Wie schätzt du das da ein? Wie sehr werden sich so bestimmte Rollen verändern, wird es einige Rollen vielleicht gar nicht mehr geben, gerade so im Backoffice, in der Marktfolge vielleicht.
Ja, das glaube ich schon. Du hast ja diesen tollen Satz, den höre ich immer wieder. Nicht Menschen quasi, die quasi, also Menschen, die keine KI nutzen, die werden irgendwann ersetzt, weil es einfach so ein effizientes Tool ist. Aber Menschen, die den effizienten Weg mit KI finden und wissen, wie ich es einsetze, die müssen sich keine Gedanken machen, dass ihr Job wegfällt. Ich glaube schon, dass sich Rollen ändern werden. Ich glaube, es kommen neue Rollenprofile dazu. Ich glaube, du wirst sehr viele Diskussionen darüber führen, wofür nutze ich eigentlich als Mensch meine Arbeitszeit? Muss ich noch selber Mails schreiben? Muss ich eigentlich noch selber quasi Kalendereinladungen verschicken? Oder können das nicht irgendwann, wie du sagst, auch Agenten letztendlich übernehmen? Und ich kann mich wirklich auf die kreative, menschliche Arbeit fokussieren, wo ich wirklich meinen Kopf einsetzen muss. Von daher würde ich zustimmen, wenn das die Richtung geht, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, ich bin in einer Blase unterwegs und spreche immer nur mit Menschen, die ähnlich enthusiastisch sind wie ich. Und gleichzeitig bin ich dann aber auch mal vor Ort mal bei Sparkassen unterwegs, aber auch außerhalb der Sparkassenfinanzkunden merke, Menschen möchten und müssen mitgenommen werden. Mhm. Du kannst das beste Tool hinstellen, aber wenn man nicht versteht, wie es einsetzt, was die Anwendungsfälle sind und man selbst ausprobiert, dann hat das auch die Gefahr, dass es ein total tolles Tool ist, aber eben nicht richtig eingesetzt wird, weil man es einfach nicht richtig, weil man die Leute nicht richtig mitgenommen hat.
Das ist ein super Absprung zu These 2. Da geht es nämlich genau darum. Ich hätte aber noch eine Rückfrage zu These 1. Du hast gesagt, du kannst dir schon vorstellen, dass sich Rollen verändern werden oder die werden sich verändern. Welche Kompetenzen siehst du denn in Zukunft wichtiger werden, um erfolgreich mit KI zu arbeiten oder arbeiten zu können?
Ach, ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Digitalkompetenz, weil wir, wie gesagt, in der Blase sind wir schon so weit. Wir kennen die Tools, die Abkürzungen, die Modelle. Wir wissen genau, wie man promptet und so weiter. Sind wir schon relativ weit. Aber wenn du dir mal quasi den Durchschnittsmitarbeitenden anguckst, da fängt es damit an, erstmal eine grundsätzliche Digitalkompetenz herzustellen. Ja, das möchte ich gar nicht despektierlich meinen. Man weiß, wie man irgendwie mit den gängigen Tools umgeht, mit der Microsoft Office Suite umgeht und so weiter. Aber ein Tool wie KI, so wie es gerade eingesetzt wird als Chatbot, da muss man erstmal umdenken. Das muss ich auch. Es kommt genau darauf an, wie du quasi promptest und das muss man erstmal lernen. Und das sind Schulungen, die du machen musst. Das ist ganz viel ausprobieren. Das ist auch hinfallen und sagen, oh, das war jetzt irgendwie nicht so gut, um daraus zu lernen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen stärker investieren, gerade die Leute mitzunehmen, weil du merkst ja schon bei ChatGPT, bei Gemini, du erreichst ja schon so ein technologisches Plateau ungefähr, dass du sagst, ja, das nächste Modell wird ja gefühlt schon schlechter, als dass es besser wird. Das heißt, du musst jetzt erstmal die Menschen nachziehen, damit sie diese Tools bedienen können. Und da geht eher meine Aufmerksamkeit gerade hin.
Perfekt, das ist eine noch bessere Überleitung zu These 2. Die lautet nämlich, KI ist kein Selbstläufer, sondern ein Werkzeug, das Führung und Kultur benötigt. Mhm. Ja. Ich nehme jetzt an, nach dem, was du gesagt hast, würdest du da sehr stark zustimmen.
Ja.
Wie ist denn aktuell so die Kultur rund um, ja, vielleicht, du hast gerade gesagt, erstmal eine Digitalkompetenz schaffen. Wie ist gerade die Kultur um Digitalisierung generell und dann KI speziell in der SFG?
Du hast extrem viel, also erstmal, du hast verstanden, dass du ohne eine Digitalisierungskompetenz, in welcher Ausprägung auch immer, dich nicht weiterentwickeln kannst. Das brauchst du. Die Kunden werden smarter, die Kunden nutzen die Tools ja auch. Mit Kunden meine ich jetzt nicht die Sparkasse, sondern die Endkunden. Die haben ja auch eine Erwartungshaltung, dass sie reinkommen und sagen, ey, lieber Berater oder Beraterin, ich habe mit ChatGPT hier Folgendes gemacht, Girokonto verglichen, das, wie guckst du denn da drauf? Also die sind auch schnell und smart. Das heißt, du musst dann nachziehen. Und ich glaube, dass ein kulturelles Umdenken auf jeden Fall ein großes Thema ist, das du auch als Führungskraft vor allen Dingen mitgestalten musst. Ich rede mit vielen Vorständen, mit vielen Führungskräften, tausche mich sehr viel mit denen aus und frage, was sind denn die Herausforderungen? Und die große Herausforderung ist wirklich, die Leute dazu zu bringen, diese Tools auch zu nutzen. Du hast ja gerade auch in der Sparkassenfinanzgruppe auch ein großes Altersgefälle, dass du sagst, du hast natürlich Menschen, die auch schon seit 20, 30 plus Jahren im Job sind. Und dann kommt da so eine neue Technologie und die sagen, ach, das betrifft mich ja nicht mehr und wozu soll ich es nutzen und jetzt auch noch was Neues lernen? Und da musst du halt ansetzen und sagen, ja, aber wenn du es nutzt, ist eine Kleinigkeit, ist nur eine kleine Hürde, die du überspringen musst und die bringt dir aber wirklich Effizienten. Und es geht nicht darum, deinen Job zu ersetzen oder dich redundant zu machen, sondern es geht darum, dich effizienter zu machen.
Wie machen Sparkassen das am besten? Oder vielleicht, wie unterstützt ihr Sparkassen auch dabei, dass die diese Kompetenz an ihre Mitarbeitenden vermitteln?
Erstmal machen wir ganz viel Vor-Ort-Präsenz. Also ich bin mir für keine Reise zu schade, für keine Gremiensitzung, Aufsichtsratssitzung, was auch immer zu schade, einfach mal vor Ort zu sein, weil der so eine Adoption von einer neuen Technologie lebt davon, dass du Enthusiasten hast, Evangelisten hast, wie auch immer, die für dieses Thema total einstehen und die Leute mitnehmen und überzeugen, weil das kannst du dann übertragen und wiederum auf deine Mitarbeitenden im Unternehmen quasi, ja, das einfach mitnehmen. Wir haben viel Schulungsmaterial. Wir arbeiten eng mit dem DSGV zusammen. Die haben ja auch im KISPA-Projekt Künstliche Intelligenz in der Sparkassenpraxis viel gemacht, um erstmal einen Rahmen zu schaffen, Einordnung zu schaffen. Wir unterstützen das mit Schulungsvideos zum Beispiel, mit Tutorials. Wir geben regelmäßig Informationsveranstaltungen und das möchte ich an dieser Stelle explizit sagen, wir haben einen ganz, ganz tollen Kreis an Pilotsparkassen, mit denen wir sehr unüblich unterwegs sind. Das sind 12 Häuser ungefähr, groß und kleine. Und mit denen probieren wir aus. Wir probieren einfach aus. Wir challengen Themen, wir challengen Use Cases. Wir sagen, ey, wenn da ein Thema dabei ist, das vielleicht nicht so gut gelaufen ist, dann schmeißen wir es wieder weg. Oder wir passen es nochmal an, um eben zu lernen, wie wir es besser machen können.
Da bei den Pilotsparkassen, welche Ebene ist dann dabei, wenn ihr Workshops habt? Ist das durchmischt oder habt ihr da primär dann die Führungsebene? Ein bisschen mit dem Hintergrund, welche Rolle spielt die Führungsebene generell bei digitaler und KI-Transformation? Muss die zwangsweise an Bord sein?
Ja, aber die muss kulturell an Bord sein. Die Führungsebene in den Sparkassen sorgt dafür, dass du den Gestaltungsraum hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Sei es Budget, sei es Ressourcen, wie auch immer, die muss dafür sorgen, wir haben das Thema verstanden, wir nehmen es ernst und wir schaffen quasi einen Gestaltungsspielraum, in dem ihr agieren könnt. Und die Ebene, mit denen wir zusammenarbeiten, sind meistens Digitalisierungsexperten und Expertinnen, das sind KI-Rollen, die speziell geschaffen worden sind und so weiter, die sich damit beschäftigen, wie kriegen wir die KI-Transformation bei uns im Haus letztendlich hin? Wie kriegen wir das Tool eingesetzt im Rollout? Wie kriegen wir das hin, die Mitarbeitenden mitzunehmen? Wie kriegen wir den Vorstand auch motiviert, weiterhin an der Mission zu bleiben? Und meistens sind das dann so 1 bis 2 Personen, die dann mit uns in sehr, sehr engen Austausch sind, mit denen wir lernen, ausprobieren, die eigene Formate machen. Also das finde ich auch immer total toll. So Prompt Nights zum Beispiel, lädst du die Kollegen ein und sprichst dann plötzlich mit denen. Also das sind wirklich auch intrinsisch motivierte Leute, dieses Thema voranzutreiben.
Das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir hatten, das kam eigentlich auch aus dem Nichts, das haben bei uns 2 Werkstudenten angeleiert. Ein KI-Bingo, wo du 5x5 Aufgaben hattest und dann konntest du auch einen kleinen Preis gewinnen. Das hat mich unglaublich motiviert, von Berufswegen setze ich mich sowieso mit KI auseinander. Aber wenn es dann auch doch was zu gewinnen gibt und so ein bisschen Competitiveness da reinkommt, das hat auf jeden Fall geholfen.
Du musst die Leute auch ranführen. Das ist genau dieser spielerische Charakter, den haben wir auch, dass du sagst, mach dir dein Abendessen mit ChatGPT vom Rezept her oder denk dir eine lustige Geschichte aus, den einzigen Knoten. Und dann wird es wieder ein bisschen ernster, ist halt für mich, das hilft, um die Leute heranzuführen. Und gleichzeitig merke ich auch in den Diskussionen immer wieder, du musst echte Anwendungsfälle finden. Und diese Anwendungsfälle müssen so plakativ sein, dass jeder Vorstand, jeder Führungskraft, jeder Mitarbeitende das halt auch nachvollziehen kann. Und was ich echt merke ist, erst wenn du es plakativ machst, kommt der Aha-Moment, dass man sagt, ach krass, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Beispiel ein Mitarbeitergespräch vorbereiten oder einen Workshop vorbereiten. Diese alltäglichen Themen, mit denen man sich rumschlägt, das einmal plakativ zu machen, das geht, das funktioniert. Und dann kommt man so langsam ins eigene Doing, das auch auszuprobieren.
Gibt es da Bereiche in den Sparkassen, wo du sagen würdest, die sind offener oder weiter oder da fällt es leichter, plakative Use Cases zu finden? Also zum Beispiel das, was du gerade genannt hast, kommen alle aus dem HR-Bereich. Würdest du jetzt sagen, Vertrieb, Marktfolge, die sind genauso auf der Suche nach plakativen Use Cases oder gibt es da Bereiche, die sind weiter vorne als andere?
Ja, super spannend. Vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive drauf geguckt. Du musst halt schauen und so gucken wir auch auf unseren SKI-Piloten, welche Use Cases helfen einem Großteil der Belegschaft? Welche Use Cases haben das Potenzial, eine Skalierung hinzubekommen, dass möglichst viele davon profitieren? Das mussten wir auch erstmal lernen, weil es gibt manchmal Themen, wo eine kleine Gruppe an Menschen sagt, das brauchen wir jetzt unbedingt. Das betrifft dann aber auch wirklich nur 0,1% der Belegschaft, wo man dann gucken muss, okay, ist das von der Priorität jetzt das Wichtigste? Das heißt, wir gucken immer daran, wo kannst du am meisten quasi Effekt erzielen. Beispielsweise haben wir ein spannendes Thema gehabt, dass wir überlegt haben, okay, ein Outlook-Plugin als Beispiel, dass du den SKI-Piloten integrierst quasi in dein Mail-Programm, hat einen hohen Skalierungseffekt, weil jeder benutzt Mails, jeder schreibt die und den direkt dort zu haben, wo ich es auch mache und nicht die Tools zu wechseln die ganze Zeit, hat einen hohen Skalierungseffekt. Das heißt, da gucken wir uns gerade ein Thema an. Anderes Beispiel ist, eine Gesprächsvorbereitung? Also wie kannst du dir das Kerngeschäft der Sparkassen, die Beratung, wie kannst du das denn eigentlich unterstützen in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung? Auch da haben wir jetzt gerade eine spannende Funktion, wo du KI-gestützt quasi diese Beratung unterstützt. Und da überlegen wir halt relativ oft mit den Fachabteilungen auch, wo sind die Effekte, wo ihr am meisten von profitiert.
Du hattest gerade angesprochen, diese Use Cases, wo nur 0,1, 0,5% der Leute von profitieren. Kommen die perspektivisch dann trotzdem? Also arbeitet ihr die Prio-Liste von oben nach unten ab und jetzt gerade die Sachen, von denen die große Mehrheit profitiert, und dann wird es immer spezifischer über Zeit?
Das Spannende ist, dieses Thema ist so hochdynamisch, dass diese Priorisierungsliste, die du gerade gesagt hast, sich immer wieder ändert. Wir haben auch eine Roadmap, wir haben immer einen Ausblick und wir werden immer gefragt, was kommt denn jetzt? Was kommt denn in den nächsten 12 Monaten? Was kommt in 18 Monaten? Und ich kann mal sagen, das wissen wir nicht. Und das möchten wir auch gar nicht wissen, weil wir dynamisch auf den Markt reagieren müssen. Also wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten dreimal das Sprachmodell gewechselt, weil sich der Markt einfach ändert. Müssen immer auch auf die Bedürfnisse der Sparkassen eingehen, die sich ja auch ändern. Du hast viele Gremiensitzungen, du hast viele Führungskräfte, die auch interessiert daran sind, mitzuwirken. Und da verändern sich natürlich auch immer die Priorisierungsverhältnisse. Das heißt, ich würde mal sagen, souverän kann man so die nächsten 2-3 Monate durchplanen und das entwickeln. Das machen wir auch mit einer mit tollen Kollegen der Webcomputing, möchte ich auch nochmal erwähnen. Das ist unsere Tochterfirma, die wir aufgekauft haben, mit denen wir echt gemeinsam dieses Thema auch vorantreiben. Und es ist eine ständige, immer wieder sich ändernde Diskussion. Was wird jetzt das nächste Thema sein? Wir arbeiten ja auch agil in Sprints und so weiter, dass wir eben priorisieren. Das heißt, ich kann dir das gar nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, so 2-3 Monate, das ist so einigermaßen stabil und alles danach ist halt bewusst dynamisch.
Die Vorlage kann ich jetzt nicht ignorieren. Was ist denn das nächste Thema, das in den 2-3 Monaten kommt?
Das sind mehrere Themen. Also einmal haben wir ein größeres Thema mit dem Sprachmodell, was ich gerade gesagt habe, dass wir tatsächlich uns nochmal eine Verbesserung angucken. Das wird wahrscheinlich nochmal dafür sorgen, dass die Antwortqualität besser wird. Das nächste Thema wird die Gesprächsvorbereitung sein, dass du quasi mit dem SKI-Piloten eine Schnittstelle hast ans OS Plus. Das heißt, du kannst auf erste Kundendaten zugreifen und auch auf Notizen zugreifen, was im OS Plus sozusagen vom Beratenden hinterlegt worden ist. Dann sind wir in sehr spannenden Diskussionen, wie passt das denn eigentlich mit den Vertriebsanforderungen zusammen, mit dem Vertriebskonzept der Zukunft und so weiter. Da sind wir in engen Verzahnung gerade mit dabei. Und das andere Thema ist eine Weiterentwicklung einer zentralen Wissensschicht. Das heißt, du hast natürlich bestimmte Prozesse, bestimmte Handbücher, wo beschrieben wird, was muss dann eigentlich ein Beratender in einem Kreditprozess zum Beispiel machen. Und das hast du nicht nur in den Sparkassen, sondern das hast du auch bei unseren Verbundpartnern, bei der Deka, der S-Rating und so weiter. Und das wird auch ein Thema sein, das uns noch sehr, sehr intensiv begleiten wird. Wie kriegst du es hin, diese zentrale Wissensschicht noch größer zu machen, dass ein Mitarbeiter sich nicht durch 1000 Tools klicken muss, bis er das Handbuch oder die richtige Anweisung findet, sondern dass es einfach in den SKI-Piloten eingeht und der macht das für dich.
Um jetzt den Bogen vom Use Case oder von den Use Cases zurück zur Kultur zu schaffen, zum Abschluss der These, würdest du sagen, in 5 Jahren ist es von der Kultur her so weit, dass die Arbeitsweise sich so sehr geändert hat, dass die Anwendung von KI eigentlich überall selbstverständlich ist?
Muss es. Es muss so sein, weil du hast das größte Thema, ich werde nicht müde, das zu erwähnen, ist der demografische Wandel. Dir brechen so viele Menschen weg. In den nächsten 10-12 Jahren brechen so viele Leute weg, die kannst du gar nicht nur durch Menschen ersetzen, weil wir buhlen im Fachkräftemarkt mit den ganzen großen, tollen, coolen, fancy Unternehmen. Das heißt, du musst ja technologisch eine Antwort darauf haben. Das heißt, wenn wir in 5 Jahren nochmal sprechen, dann werden wir das ja gar nicht mehr merken, dass KI überall integriert ist. Ich würde sogar selber eine These aufstellen und sagen, benutzen wir in 5 Jahren überhaupt noch einen Chatbot? Oder ist die KI-Technologie so integriert, dass wir es gar nicht mehr merken? So, das hast du, ich bin ja ein totaler Apple-Freak, das ist ja auch Apple Intelligence, wo, wenn ich was schreibe, schon das nächste Wort quasi mir vorgeschlagen wird oder der Text schon für mich beendet wird. Und da merkst du ja auch nicht, ja, ist das KI oder ist ja egal, welche Technologie das am Ende ist. Am Ende hast du halt ein Hilfsmittel, das deinen Arbeitsalltag sozusagen smarter gestaltet. Das heißt, ja, muss so sein, glaube ich, absolut dran.
Alles klar. Dann würde ich sagen, komme ich zur letzten These. Die ist vom Namen her etwas trockener. KI und Regulatorik. Eine angespannte, aber nicht unmögliche Partnerschaft. So ein bisschen, also ich habe dir ein Zitat von einem Marktfolgeleiter aus Hamburg mitgebracht. Je digitaler und intelligenter Lösungen werden, desto höher wird auch der regulatorische Aufwand. Gerade bei KI müssen wir erklären können, wie unsere Modelle, unsere Parametrisierungen funktionieren. Andererseits könnte man auch argumentieren, KI wird sicherlich auch Möglichkeiten mitbringen, regulatorische Themen häuserspezifisch aufzubereiten. Wie erlebst du so diesen Spagat zwischen Innovation auf der einen Seite und Regulatorik auf der anderen.
Super spannendes Themenfeld, weil ich mir auch mal die Zeit genommen habe, den EU-AI-Act mal ein bisschen durchzulesen und zu verstehen, was da eigentlich drin steht. Und man muss das so sehen. Wenn du Europa vergleichst mit Amerika oder auch anderen Ländern, dann bist du in Europa historisch gesehen immer ein bisschen strikter gewesen in der Einführung von neuen Technologien. Ich bin immer noch sauer, dass es so lange gedauert hat, bis mal Apple Pay kam oder bis mal Apple Intelligence kam und diese ganzen Themen. Aber so be it. Das hat ja auch einen schützenden Faktor, dass du sagst, okay, bevor diese ganzen Technologien auf unsere Datenschätze losgelassen werden, brauchst du erstmal einen Rahmen. Und ich finde immer, lass uns die Perspektive ändern und überlegen, wie können wir diesen Rahmen smart ausnutzen. Also ich habe auch gerade ein spannendes Thema, da arbeite ich mit den Kollegen der Flow Factory in Münster zusammen, wo es darum geht, wie kannst du eigentlich Hochrisiko-Use-Cases, und das sind ja die richtig spannenden, nutzen für dich in einem regulatorischen Rahmen. Also als Beispiel, wie kriegst du es eigentlich hin, dass du in einer automatisierten, KI-unterstützten Kreditentscheidung einen Bias verhinderst? Wie kriegst du das eigentlich in der Skalierung quasi hin? Und dann kommst du an so Themen, liest dir den EU-AI-Act durch und denkst dir, boah, gar nicht so easy. Aber der Gag ist ja, du kannst ja auch wiederum mit KI dir smarte Tools und Wege überlegen, wie du diesen regulatorischen Rahmen für dich nutzen kannst. Und gleichzeitig, auch mal eine spannende Diskussion ist, du kannst ja auch mit denjenigen, die zentral in Brüssel sitzen, sprechen und dir überlegen, wie kriegst du eigentlich einen Rahmen, der sowohl die Datensouveränität schützt, das sind ja auch die Werte, die wir in der Sparkasse haben, es soll sicher sein, es soll ein geschützter Raum sein. Wir arbeiten ja auch on-premise, sozusagen ist alles ein sicherer Datenraum, und gleichzeitig dafür sorgen, dass wir nicht zu viel Geschwindigkeit verlieren. Weil du hast ja gar keine Sprachmodelle, die quasi hier in Europa quasi signifikant gegen DeepSeek, gegen Gemini, gegen Co. sozusagen antreten. Was ich aber auch gar nicht so schlimm finde, weil ich glaube, wir müssen eher die Nische finden, in der wir agieren können. Deswegen, ich sehe den regulatorischen Rahmen eher als Möglichkeit, quasi unsere richtige Nische zu finden, damit umzugehen, statt als noch mehr Aufwand, noch mehr Ballast, den ich mit mir rumschlagen möchte. Deswegen finde ich das Thema gar nicht so schlimm.
Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet hatte, aber eigentlich eine sehr, sehr positive.
Absolut.
Sehr gut. Dann haben wir sicherlich nicht alles gesagt, was man zu KI sagen kann, aber ich denke, zu den drei Thesen haben wir ausführlich gesprochen. Mhm. Hast du zum Abschluss noch eine Botschaft zum Thema KI, eine Empfehlung oder irgendwas anderes, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
Ja, ganz viel. Dafür reicht der Podcast aber nicht.
Schieß los.
Wir haben Zeit. Ich hab eine Sache, und zwar, ich war gestern auf einer auf der Digital X, große Messe von der Telekom, und habe mir wieder ganz viele tolle Menschen anhören dürfen. Mhm. Ich bin ein Fangirl auch von Amy Webb und Scott Galloway. Und Scott Galloway war gestern da. Und er hat am Ende seines Vortrags eine ganz, ganz tolle Botschaft gesagt. Und zwar, Leute, denkt nicht so viel darüber nach, was passieren könnte, wenn wir diese Technologie einsetzen. Was die ganzen negativen Effekte sind. Aufwand und Budget und Change und so weiter. Sondern denkt doch viel mehr darüber nach, was passiert, wenn ihr diese Technologie nicht einsetzt. Und das fand ich eine coole Botschaft, weil ich mir dachte, ja, genau das ist es. Denn das sind Effizienzen, die nicht gehebelt werden. Das sind Prozesse, die einfach stagnieren. Das sind andere Unternehmen, Startups, junge Unternehmen, die diese Technologie für sich nutzen, die schneller und besser werden. Und selbst wir als Sparkassenfinanzgruppe können uns das nicht leisten, diese Technologie nicht einzusetzen und uns nicht jeden Tag darüber Gedanken zu machen, wie kriegen wir es hin, unter anderem den demografischen Wandel mit so einer tollen Technologie auch entgegenzuwirken.
Würdest du dir dann, also ich glaube, es hat man seit ChatGPT aufgekommen ist, auf LinkedIn immer wieder gelesen, in Deutschland sind wir zu vorsichtig, wir verlieren den Anschluss, wir müssen mehr Geschwindigkeit reinbringen. Mhm. Würdest du dir mehr den, sagen wir mal, den amerikanischen Weg wünschen, dass wir ein bisschen mehr einfach machen und dann hinterher, ja nicht hinterher den Rahmen schaffen, aber dann vielleicht erstmal ausprobieren und dann die Skepsis?
Da kann ich nur nur eine Antwort geben, und zwar ja, weil nach 5 Jahren Sparkasse Innovation Hub sozusagen ist dieses Mindset ausprobieren und dann gucken, was passiert, das ist in mir drin. Aber ich würde sagen ja, auf jeden Fall, weil ich merke immer ich bin in einer Blase unterwegs, ne, aber diese Leute, die ich sehe, das sind alles Enthusiasten, die wollen Gas geben, die haben Bock, was zu machen, und ich habe aber immer wieder das Gefühl, dass es so eine Wolke über uns schwebt, so nach dem Motto, boah, ja, und wir wissen ja gar nicht so genau, und wir werden dann aufgehalten und die Bürokratie ist so groß und so weiter. Das heißt, ich würde mir gerade in dem Thema wünschen, ein bisschen mehr Freiheit zu haben, ein bisschen mehr Freiraum, Sachen auszuprobieren, ohne dass man sich Gedanken macht, was könnte kaputt gehen, was könnte passieren, wenn es vielleicht nicht klappt und so weiter. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch ein bisschen zaghaft so. Wie gesagt, ich sehe immer die Vorteile und denke mir, ja, einen Rahmen schaffen und sich regulatorisch abzusichern ist immer gut. Aber gleichzeitig, ja, glaube ich, dass wir uns ein bisschen mehr von diesem Ausprobieren, Hinfallen, Aufstehen, Mindset, das könnte uns gut tun.
Müssen wir uns davon lösen, damit es auch mit Blick auf den demografischen Wandel hinhaut? Mhm.
Müssen wir, auf jeden Fall. Mhm. Also alleine in der Sparkassenfinanzgruppe, ich glaube, die Zahl bis 2035 fehlen uns ungefähr 80.000, 90.000 Mitarbeitende. Das ist mega viel. Und die Herausforderung wird ja auch sein, dass diese Mitarbeitenden natürlich Fachwissen haben. Mhm. Also gerade bei uns in der Finanzinformatik hast du ganz, ganz viele Leute, die in den Rechenzentren arbeiten, die oder an Rechenzentren nahen Berufen arbeiten, wo ganz, ganz viel spezifisches Fachwissen vorhanden ist. Das heißt, wir müssen uns ja Gedanken machen, wie können wir nicht nur KI nutzen, um unseren Arbeitsalltag effizienter zu machen, sondern wie kriegen wir es auch hin, mit KI vielleicht einen Wissensschatz zu schaffen, der es uns hilft, dass dieses Wissen eben nicht verloren geht. Und es wird in den Sparkassen und bei unseren Verbundpartnern nicht anders sein, dass der demografische Wandel einfach immer noch stärker wird. Wie gesagt, in den nächsten 10 bis 12 Jahren geht die Boomer-Generation weg in Rente und die wirst du mit der nächsten Generation, Gen Z, Gen Alpha, was auch immer da kommen, nicht vollständig ersetzen können. Ganz im Gegenteil. Das heißt, du musst, und das ist, ich hänge ja nicht an KI, ich hänge an Technologie. Was musst du machen? Was musst du wie smart einsetzen, damit du dem entgegenwirken kannst?
Alles klar. Dann würde ich sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, danke für die Einladung.